Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Maximilian Rieger, schönen guten Abend. Ob es die Skirennfahrer sind, die mit mehr als 100 km/h den Hang hinabstürzen, ob es die Skispringerinnen sind, die über die Schanzen fliegen, oder die Langläufer, die sich durch den Schnee kämpfen, all diese Sportarten sind unter dem Dach des Weltskiverbandes FIS angesiedelt. Und dieser Verband ist im Umbruch. Der langjährige Präsident Gianfranco Caspar hat angekündigt, im Mai zurückzutreten. Und der oder die Nachfolger, Nachfolgerin, wird dann einen Verband übernehmen, der die Folgen der Erderwärmung sehr direkt zu spüren bekommt und darum kämpfen muss, weiterhin für Zuschauerinnen und Zuschauer attraktiv zu bleiben. Genug Themen also, um mit Sarah Lewis ein Sportgespräch zu führen. Sie hat 1988 als alpine Rennfahrerin an Olympia selbst teilgenommen und ist seit 20 Jahren die Generalsekretärin der FIS. Hallo, Frau Lewis.
Guten Abend.
Frau Lewis, Anfang des Jahres hat es in Deutschland viel Kritik daran gegeben, dass für den Biathlon-Weltcup in Oberhof Kunstschnee mit Lastwagen von der Arena auf Schalke vom Biathlon dort nach Oberhof gefahren werden musste. Nun gehört Biathlon nicht zu Ihrem Verband, aber zu der Aussage von Biathlon-Trainer Marc Kirchner würde ich gerne trotzdem Ihre Meinung hören. Der hat damals auf die Kritik auf diesen Schneetransport so reagiert.
Will man für die Region oder für Deutschland oder auch international weiter Sport betreiben und auch Wintersport betreiben oder will man es nicht? Und dann, wenn man das für sich irgendwo entschieden hat, dann kann man sich eine Strategie in die eine oder in die andere Richtung zurechtbauen. Und alles andere ist irgendwie ein Verwässern oder ein Gewäsch oder auf einen Zug, auf den man jetzt aufspringt und nicht die Realität im Auge behält.
Frau Lewis, ist die menschengemachte Erderwärmung nur Gewäsch?
Also der Klimawandel ist Tatsache, das ist bewiesen. Und bei der FIS ist eigentlich es eine wichtige Priorität, die Nachhaltigkeit des Sports. Wir haben bereits in 1994 das erste sogenannte Umweltmanifest der FIS eingeführt. Also das war auf der berühmten Insel Mainau zusammengestellt. Und da konnten wir da wirklich eigentlich Vorgaben eingeben. Die wurden dann in die FIS-Reglemente, in die Richtlinie eingeführt, um eigentlich der Umwelt zu schützen, das Umwelt zu respektieren. Das ist unser Büro. Das ist eigentlich, wo unsere Sportarten stattfinden. Und Skifahren, Schneesportarten, sie sind nicht nur Wettkampfsportarten, die sind auch für eigene Freizeitsportarten. Es ist eine große Tourismusindustrie. Es sind extrem weit und breit Umgebungen, wo das ist ihre Ökonomie. Sie leben davon. Und wir müssen dann diese Natur sehr gut schützen und hier uns ernsthaft Gedanken machen und mit den Experten. Das tun wir auch und haben wir uns seriös in dieses Thema eingestiegen.
Sie haben gerade den Tourismus hier angesprochen und die FIS versteht sich ja auch als eine Organisation, die ja, wie Sie gesagt haben, den Skisport dann ja auch in die Breite führen soll. Aber gerade der Skitourismus ist ja auch ein Faktor, der sowohl, wenn man über den Klimawandel spricht, problematisch ist, einfach weil da CO2 freigesetzt wird, aber auch ja, weil da durch viele Menschen ja auch Umweltbelastung anderweitig dazukommt. Wie gehen Sie mit diesem Zwiespalt um, dass Sie durch die FIS ja eigentlich den Tourismus fördern, der dann Ihr Büro, wie Sie sagen, kaputt macht?
Diesen Diskussionspunkt, wenn es eigentlich kaputt macht oder nicht, weil man kann der Natur in deren Form auch erleben, genießen und auch was Wintersport gibt, ist die Möglichkeit, sich auch sportlich zu bewegen, auch physisch zu bewegen. Und das ist eine gesunde Unterhaltung auch für die Menschen, vor allem auch jüngere Leute. Die sind Aktivitäten, die man gemeinsam als Familie, unter Freunde dann auch machen können, anstelle, dass man da auf der Sofa sitzen und in die Wärme den ganzen Winter bleiben und diese schöne Panorama auch genießen, wenn man dann draußen ist. Ja, der Tourismus ist dann doch für verschiedene Kommunen die einzige Möglichkeit, wie sie überleben. Und deshalb ist es wichtig, dass es auch unterstützt wird. Muss ich auch sagen, dass sehr viele traditionelle Skigebiete, vor allem auch die kleineren, die in die niedrige Lagen. Sie haben ihre Angebote dann aufgebaut, deutlich aufgebaut, dass sie ganzjährig dann eine Möglichkeit zur Verfügung geht dann für die Besucher. Die werden dann auch ihre Infrastruktur, sprich die Sessellifte, die Gondelbahnen und so einsetzen können ganzjährig, dass man mit den Bikes, mit
aber hilft das? Aber das hilft ja nicht unbedingt der Natur, beziehungsweise das ist ja für die Natur dann eher noch schädlicher.
Schädlicher, also der Natur, man will es schon besuchen, also das heißt nicht, dass man dahin gehen und dann nur große Gebäude dann baut. Man kann dahin gehen, auch zu wandern, zu spazieren, zum Genießen. Und es sind auch nicht überall sehr große Infrastruktur, die zu bauen sind, um auch der Natur zu genießen.
Sie haben gerade eben Konferenzen angesprochen und auch Maßnahmen, die Sie unterschrieben haben. Lass uns konkret werden. Was genau macht die FIS, um vielleicht auch ihren eigenen CO2-Abdruck zu senken?
Wir haben als Organisation FIS und unsere 60 Mitarbeiter eigene Richtlinie, wie wir eigentlich dann umgehen, wie wir versuchen dann Energie zu sparen, wie wir auch transportmäßig anreisen. Und
also lieber mal Bahn statt Flugzeug?
Ja, zum Beispiel, ich habe seine sehr, sehr geschätzte Audi e-tron seit September gefahren von der Hauptsponsor von der FIS Alpine Ski Weltcup. Und ja, heute nach Stuttgart bin ich mit der Bahn. Leider sind zwei Unterbrüche in der Bahn, aber trotzdem, ich bin sehr loyal, auch an diesem Transport. Ja, wie eine sehr wichtige Maßnahme ist dann die FIS-Weltmeisterschaft 25. Die Organisatoren werden im kommenden Mai gewählt. Für diese Meisterschaften, die sogenannte Hosting Agreements, also der Durchführungsvertrag, wird dann der Veranstalter eine ISO-Zertifizierung verlangen, dass sie auch dann die ISO-Normen verfolgen, was die Umwelt betrifft. Wir haben auch eine eigene FIS, sogenannte Green Manual, also eine grüne Richtlinienmanual, die für die Organisatoren dann auch verschiedene Hilfsmittel gibt, Empfehlungen, Maßnahmen, die zu unternehmen sind.
Was zum Beispiel?
Auch wie sie mit die Zusammenarbeit in der Organisationskomitee, dass sie voll integriert eine Umweltexpert auf höchster Ebene mit ihrer Abfallorganisation, mit der Transport, mit einer Priorität auf öffentlichen Verkehr, das zu verbinden mit dem Ticketing, auch mit der Ernährung, auch die lokalen Produkte dann vorzuziehen, mit die verschiedenen Recycling-Containers, also wie man das, wenn ich das ein bisschen verenglischen darf, sowie auch Flaschen und solche Dinge. Also sind sehr konkrete Pläne dort drinnen. Ja, dazu Verringerung von den gesamten Klimafolgen. Also der IOC hat ein wichtiges Programm eingeführt, zusammen mit einem von den Partnern, ein sogenanntes Carbon Credit Programm. Da haben wir uns auch diesbezüglich mit engagiert. Als internationaler Verband ist man verpflichtet, auch global zu arbeiten. Das wollen wir auch. Wir werden einen sogenannten Preis, einen Award einführen dann für die OCAS, für ihre Initiative gegenüber Nachhaltigkeit, um das auch in der Rampenlicht zu bringen, die guten Beispiele, die Best Practices auch zu präsentieren, auszutauschen. Es zeigt, dass wir sprechen nicht nur darüber, aber wir tun was.
Die Olympiasiegerin in der alpinen Kombination, Michelle Guisin, hat aus Umweltschutzgründen auch gefordert, dass es weniger Rennen insgesamt geben sollte, also weniger Weltcup-Stationen. Ist da was geplant, zu sagen, wir verzichten auf einige Weltcups, auch aus Umweltgründen oder auch aus Gründen der sportlichen Belastung, dass man sagt, wir möchten, dass die Sportlerinnen und Sportler so gut sind und nicht die ganze Zeit so am obersten Rand der Belastung sind. Wir müssen mal wieder ein bisschen runterkommen von der hohen Anzahl von Weltcups.
Wir haben eine sehr aktive Athletenkommission bei der FIS, gewählt durch die Athleten. Und sie geben auch dann ihre Inputs, auch von Nachfrage von ihren Kollegen, von den Athleten, in die Komitees, in die Kalendergestaltungen und die Diskussionen, die diesbezüglich stattfinden. Und es sind auch Diskussionen wegen größeren Grand Prix-Style-Events, wo man vielleicht dann 4 Tage auf ein Wochenende macht und dann an die nächste Station, dass man hat weniger verschiedene Standorte, dafür mehr in einem Standort.
Wie ist da denn der Diskussionsstand? Also gibt es da wirklich die Möglichkeit, dass man dahin tendiert zu sagen, wir machen weniger dafür, aber größere Events?
Ist eine Diskussion auf jeden Fall. Das wird gewisse Schritte dann brauchen, weil schlussendlich die nationalen Verbände, sie leben von ihren Events. Und die sind dann die Organe, die dann auch in den Nachwuchs investieren. So, wenn es weniger Events gibt, wenn sie weniger eigentlich Einnahme dann durch die verschiedenen Orte, der Tourismus und die ganzen Partners, können sie dann auch weniger in den Sport investieren. Und das ist auch die Tatsache, was sie tun.
Sie haben über die verschiedenen Maßnahmen gesprochen und auch, dass sie vielleicht auch im Vergleich zu anderen Verbänden relativ viel da schon tun. War das ein schwieriger Kampf, das innerhalb des Verbandes so durchzusetzen, diese Klimaschutzmaßnahmen?
Überhaupt nicht. Also da stehen alle dahinter. Wir sind sehr sensibilisiert davon. Und das ist wahrscheinlich ein großer Unterschied zu vielen anderen Sportarten. Wir spüren, wir sehen, wir erleben die Situationen draußen. Wir möchten dann auch, dass unser Sport auch in 50 Jahren, in 100 Jahren als Wettkampfsport, aber auch als Freizeitsport auch durchgeführt wird. Und das heißt, wir müssen dann uns engagieren diesbezüglich. Und die Organisatoren, die Verbände, die Athleten möchten dann zeigen, dass wir möchten auch eine Verantwortung tragen und tun dann gute Maßnahmen in diese Richtung.
Sie haben die Folgen der Erderwärmung gerade angesprochen. Wie gehen Sie denn als FIS damit um, dass Sie immer weniger wahrscheinlich sicheren Schnee haben werden, als es bis jetzt der Fall war?
Es geht eher um die schnellere Wechseln des Wetters eigentlich, nicht nur um weniger Schnee, weil das ist nicht überall der Fall. Es wird dann auch sehr, sehr große Schneefälle auch geben, aber es ist eigentlich diese unstabile Situation. Und es sind mehrere Projekte, die laufen. Eine davon heißt Snow for the Future, also Schnee für die Zukunft, durch Universitäten in Skandinavien. Und deshalb es zeigt es eigentlich, es Gedanken gibt, um auch Schnee über 0 Grad zu produzieren, auch in eine nachhaltige Art und Weise. Sind Experten, die kommen dann auch auf der Fischenindustrien, wo sie auch mit Kühlung und mit solcher Expertise kommen. Also das zeigt, es sind mehrere Projekte. Auch die Unternehmen, die mit der Maschine Schnee arbeiten, haben jetzt auch Produkte dann aufgebaut und sie recherchieren Schnee mit viel weniger Energie, viel weniger Wasser, sind keine Chemie dort drinnen, das sind natürliche Produkte und die mit Luft und je nach Geschwindigkeit, je nach Temperaturen und so weiter. So sind viele Projekte, Forschungen, die laufen in diese Richtung. Weil, wie wir bereits besprochen haben, es geht nicht nur an den Wettkampfsport. Das ist ein Bestandteil, aber am allerwichtigsten ist dann auch die touristische Benutzung.
Ist das dann aber noch Wintersport im klassischen Sinne, wenn der Schnee nicht mehr wirklich fällt oder nicht mehr so viel fällt, sondern vieles auch künstlich hergestellt wird? Ist das dann noch klassischer Wintersport?
Ja, Bewegung auf dem Schnee ist nach wie vor Wintersport. Also auch zum Beispiel in die Stadions, im Fußballstadion, ist der Gras auch eine Mischung zwischen Gras und einem künstlichen Produkt, um das auch robuster zu machen und dass es auch weniger Verletzungen dann für die Athleten geben. Es ist eine ähnliche Situation, was den Skisport betrifft, weil eine Kunstschnee, eine Schnee, der eigentlich mehr kompakt ist, ist sicherer. Es wird eigentlich eine stärkere Basis geben und weniger Unfälle kommen, wenn der Schnee mehr stabil ist, vor allem was den Wettkampfsport betrifft.
Es gibt ja in den letzten Jahren die Entwicklung, dass modernere Sportarten, also Slopestyle, Halfpipe, wo die Snowboarder spektakuläre Sprünge machen, auch olympisch geworden sind, auch mehr Fernsehzeit kriegen. Ist das eine Entwicklung, wo Sie sagen, das sind eher die Sportarten, die in Zukunft auch wirklich, weil sie telegen sind, nach oben kommen und mehr Zeit bekommen? Und so eine Sportart, die zwar Tradition hat, aber nicht so telegen ist, zum Beispiel Langlauf, dadurch an Bedeutung abnimmt?
Nein, die sind komplementarisch, muss man so sagen. Die haben verschiedene Audienzen. Da sind unterschiedliche Interessen. Und alle Varianten haben ihr Platz. Und das sehen wir auch. Die Traditionssportarten, sprich der aller traditionsvolle Langlauf, ist zum Beispiel in die Länder, wo es die wichtigste Sportarten ist, sprich Norwegen und Schweden und Finnland. Dort ist es der Sport Nummer eins. Sie werden 90% Marktanteil erleben, wenn die Großveranstaltung, also das ist Zahlen, die man kaum andere Sportarten dann realisieren können.
Da möchte ich einmal kurz reingrätschen. Skandinavien ist ja ein ziemlich kleiner Markt, wenn man mal ans Geldverdienen denkt. Wenn man jetzt an China denkt, an Amerika, dann wird man wahrscheinlich dort nicht viel Geld mit Langlauf verdienen können.
Ja, es geht nicht nur um das Geld, aber in China zum Beispiel kann ich ganz ein konkretes Beispiel geben. Wir haben angefangen mit der FIS Rollerski-Weltcup letztes Jahr. Jetzt seit 2 Jahren finden dann eine Serie von sogenannten FIS-Langlauf-City-Sprint-Events statt, noch nicht auf Weltcup-Ebene. Und bei der Rollerski-Weltcup gab es eine Audienz auf einen Donnerstagnachmittag für die erste Auftragung von 18 Millionen Zuschauern. Also eine ganz geringe Anzahl Prozent von der Bevölkerung in China, aber massive Zahlen. So, von dem her die Interesse kommt, es ist vorhanden. Aber ja, die Sportarten, wie gesagt, sind komplementarisch. Sie haben verschiedene Audienzen. Die Präsentation wird anders und wir versuchen auch Synergien durch die verschiedenen Sportarten zu finden und auch dann zu koordinieren, um effizienter und gute Beispiele zwischen die Sportarten dann zu bringen eigentlich. Aber jeder hat seine eigene Charakteristik.
Um mehr Aufmerksamkeit zu generieren, kann man ja auch ganz neue Wettbewerbe aus der Taufe heben. Es gab immer wieder die Diskussion darüber, soll es eine Vierschanzentournee für Frauen geben. Jetzt waren Sie gerade 2 Tage in Oberstdorf bei den Frauen mit dabei. Wie sieht es denn aus? Wann kommt die Vierschanzentournee für Frauen?
Ein ganz aktuelles Thema, aber ich kann dann ein weiteres vor der Vierschanzentournee bringen. Und das ist, dass die Diskussionen betreffend die Einführung von einer Damen-Skispringen auf der Großschanzen bei den Weltmeisterschaften wird als Antrag an den FIS-Kongress dieses Jahr besprochen. Das ist ganz neu und es wird dann jetzt gerade als eigentlich nächster Schritt für das Damen-Skispringen. Und nach vielen Diskussionen in Oberstdorf gibt es auf jeden Fall den Wunsch und auch die Unterstützung von allen 4 Organisatoren der Vierschanzentournee, eine Damentournee zusammen mit den Herren einzuführen. Es sind dann große Diskussionen, die dann läuft bis auf ihre Frühjahrstagung von die 4 Stops.
Können Sie ein bisschen erklären, woran es bis jetzt gescheitert ist und was da noch diskutiert werden muss, welche Schwierigkeiten es gibt, so eine Vierschanzentournee für Frauen aufzubauen?
Eigentlich die Diskussionen waren bis jetzt nicht allzu intensiv ins Detail. Es ist nicht mehr nur eine kleine Sportart, sondern wenn man organisiert auf Weltcup-Ebene einen Damen-Skispringbewerb, hat man mit ungefähr 200 bis 300 Leuten zu rechnen. Um diese Jahreszeit ist es der Hauptferienzeit. Wenn man überhaupt dann 2 Betten findet, ist das ein Erfolg. So sind solche reine praktische, logistische Herausforderungen zu finden. Der Wettkampfkalender im Zusammenhang mit dem Qualifikationstag sind mögliche Lösungen dort zu besprechen. Aber dann auch doch gewisse Koordinationsdiskussionen, vor allem bei den Schanzen, wo es keine Flutlicht gibt. Man hat sehr kurze Tage, Ende des Jahres, und beim Dunkel kann man nicht bringen. Was passiert, wenn doch das Wetter schlecht ist? Man hat beide unter die Hut zu bringen. Also, wie Sie sich vorstellen kann, die Wille ist da, aber Um es realistisch umzusetzen, sind viele Details, die in der Praxis zu besprechen sind.
Sie hören das Sportgespräch mit der FIS-Generalsekretärin Sarah Lewis. Frau Lewis, das IOC hat für die kommenden Sommerspiele in Tokio den Athletinnen und Athleten verboten, sich im Stadion politisch zu äußern oder anderweitig zu protestieren, zum Beispiel sich hinzuknien. Halten Sie das für richtig?
Ja, es ist wichtig, dass eigentlich der Sport für den Wert des Sports verfolgt wird und umgesetzt wird. Und es sollte nicht als eine Plattform für eigene außersportliche Äußerungen zu geben. Also,
aber was ist so schlecht daran, wenn jemand sich hinkniet und sich damit mit Colin Kaepernick, dem US-amerikanischen Footballspieler, sozusagen solidarisiert, der gegen Gewalt gegen Schwarze vorgegangen ist? Was ist schlecht daran, wenn das ein Sportler oder eine Sportlerin tut?
Ja, sie haben eigentlich über politische Statements und so weiter gemacht. Also sind Unterschiede.
Aber das Knien ist verboten. Das steht ja genau in der Regel 50 drin, in der Richtlinie von der IOC, die gerade veröffentlicht wurde, wurde explizit gesagt, Hinknien ist verboten, eben weil es Colin Kaepernick vorgemacht hat. Finden Sie das richtig?
Es liegt an jeder Organisation, auch ihre eigene Entscheidung. Aber wie gesagt, bei der FIS ist schon wichtig, dass wir fokussieren, dass die Athleten auf ihre Sportperformance und ihre Leistungen. Und wir möchten, dass eigentlich dann die Übertragung, die Reporting von der Event wird über die sportlichen Leistungen und nicht, dass der Athlet benutzt dann diese Gelegenheit, über seine Solidarität zu sprechen. Weil das wird dann eigentlich das Hauptthema dann nachher von der Event. Also, dass der Athlet solidarisch mit diesen Gedanken hat, ist absolut in Ordnung. Aber auf die größte Sportbühne des Welt soll man wirklich über den Sport sprechen, soll man über den Sport eigentlich den Fokus haben.
Diese Einstellung ist natürlich für die FIS dann auch nicht schlecht, weil die nächsten Olympischen Winterspiele sind in China und auch da ist wahrscheinlich der politische Protest nicht so gern gesehen.
Die gleichen Voraussetzungen werden dann geben. Also ehrlich gesagt, wir sehen auch, dass von den eigenen FIS-Athletenkommissionen, von den Athleten, die möchten gern, dass an Veranstaltungen es über ihre Leistungen gesprochen wird. Es über eigentlich den Sport als sonst. Es hat wenig Zeit, um das darzustellen, um diese Image an das Publikum zu bringen. Und wenn sie ihre Energie in etwas neben dem Sport bringen, bei der Veranstaltung, ist das dann eigentlich ein Verlust für die eigene Sportart.
Lassen Sie uns zum Abschluss des Sportgesprächs noch ein bisschen über Ihre Rolle sprechen. Sie sind ja 20 Jahre Generalsekretärin bei der FIS. Ansonsten gibt es bei der FIS relativ wenige Frauen in hohen Positionen. Warum tut sich die FIS und warum tun sich generell große Sportverbände, da ist die FIS ja nicht der einzige, so schwer mit Frauen in hohen Positionen?
Ich habe früher nicht unbedingt etwas Besonderes als Frau in einer leitenden Position bei der FIS zu sein, weil für mich es war sehr normal. Ich bin nach wie vor sehr akzeptiert und als Kollegin oder Vorgesetzte respektiert. Es war nicht irgendwie, die mir Gedanken gemacht hat. Aber in den letzten Jahren ist das dann ein sehr großes Thema, nicht nur im Sport, in der Gesellschaft allgemein, wie eigentlich, was wir auch über Klima gesprochen haben. Es ist nicht spezifisch auf Sport, auf Wintersport. Es ist ein Thema, der jetzt global angesprochen wird. Und ja, muss ich auch sagen, auch bei der IOC habe ich wirklich dort überhaupt keine Gedanken machen müssen, dass ich nur als, weil sie eine Frau ist, bist du in dieser Position. Ich werde dann schon auch für Meinungen einzubringen, für in weitere Arbeitsgruppen dann auch eingesetzt, Expertengruppen und so weiter. Und wir sind bei der FIS eigentlich mit Sportarten, vor allem unsere Traditionssportarten, sprich Langlauf und Ski Alpin, die sehr gleich balanciert sind, sind von der Anzahl Wettkämpfe, von auch die Aufmerksamkeit von den Wettkämpfen, von den Athletinnen, die zurzeit, kann man sagen, wahrscheinlich die größte Stars im Ski Alpin, Michaela Schifrin, im Langlauf Therese Johaug, werden dann von das Publikum sehr, sehr beliebt. Und diese eigentlich Präsenz von den Damen ist aber nicht so direkt in die Organisation als Funktionäre bis jetzt so umgesetzt. Bei der FIS als unsere eigene recht kleine Organisation von 60 Leuten haben wir in der Management schon einige Damen in leitende Positionen, die Finanzchefin seit 20 Jahren, die Kommunikationsdirektorin seit 15 Jahren, zwei verschiedene über diese Zeit. Und wir haben auch, was die sportliche Leitung betrifft, auch Renndirektoren beim Damen-Skispringen, Koordinatoren im Langlauf und gute Positionen dort. Was dann die gewählten Positionen, sprich der Vorstand, sprich in die Komitees, sie werden durch dann die Nationalverbandsvertreter dann besetzt.
Das, was Sie gerade geschildert haben, ist ja eigentlich ein klassisches Phänomen, was wir auch in ganz vielen anderen Bereichen kennen. Bis zu einer gewissen Grenze schaffen es Frauen, wie Sie gerade gesagt haben, leitende Positionen im mittleren Management oder bei den technischen Disziplinen. Aber dann, wenn es ganz nach oben geht, da wo wirklich die Entscheidungen, die wichtigen Entscheidungen getroffen werden, da ist auf einmal die berühmte Glasdecke. Jetzt hat selbst Ihr scheidender Präsident Gianfranco Caspar gesagt, dafür bräuchten wir eine Quote. Stimmen Sie zu?
Also der Vorstand hat jetzt eine Quote vorgeschlagen und das haben wir umgesetzt. Wird es dann einen Antrag dann an das Kongress im kommenden Mai geben, mit sofortiger Wirkung, dass eigentlich, wenn der Vorstand gewählt wird beim Kongress, solange dass der Kongress das annimmt, und wird es dann drei Frauen, mindestens drei, im Vorstand geben, plus die Athletenvertreterin. Wir haben auch zwei Athletenvertreter im Vorstand mit Stimmrecht. So, wir werden mindestens vier Damen haben im Vorstand von 18 Mitgliedern. Und das ist dann der erste Schritt. Was die technischen Komitees betrifft, und wir haben mehr als 900 Mitglieder in die technischen Komitees, mit mehr als 50 Komitees, ist jetzt ein sogenanntes Quotenziel eingeführt. Und das ist dann schrittweise über die nächsten Kongresse, jede zwei Jahre, wird dann erhöht, bis wir auf 50-50 kommen. Wir fangen beim 20% an, 30%, 40%, 50% über die fünf Jahre, dass wir das aufbauen.
So, war das ein schwerer Kampf, das durchzukriegen? Haben Sie dann eine Rolle gespielt als jemand, der 20 Jahre lang ja nun wirklich als Frau auch sozusagen den Männern gezeigt hat, okay, die Welt geht nicht unter, wenn eine Frau in leitende Positionen geht?
Wir haben beim letzten Kongress eigentlich eine Arbeitsgruppe der Vorstand eingeführt, um genau spezifische Vorschläge auszuarbeiten, das ganze Thema dann zu bearbeiten. Und ja, ich war ein Bestandteil von den Gruppen. Wir haben dann auch eine Rundfrage, eine Anfrage an alle Verbände über ihren Status dann zu besprechen. Wir konnten dann analysieren, wo sind dann die verschiedene Schwachpunkte, wo sind die Prioritäten? Und es gibt dann fünf klare Prioritäten, die dann umgesetzt wurden. Und über die fünf Jahre, dass man hat dann eine progressive Steigerung. Und war überhaupt kein Kampf, also war überall einstimmig in die Arbeitsgruppe, beim Vorstand, diese verschiedenen Maßnahmen. Und in unserer Arbeitsgruppe waren auch drei Männer präsent. Also die haben dann am lautesten gesprochen, das muss ich schon sagen. Und möchten sehr gerne, dass wir hier große Schritte machen. Wir arbeiten auch sehr eng mit der IOC zusammen. Sie legen sehr viel Wert auf der Balance der Gender, organisieren dann mehrere Fachworkshops und geben uns auch sehr gute Best-Practice-Unterstützung. Wir sind auf einem guten Weg.
Frau Lewis, vielen Dank für das Deutschlandfunk-Sportgespräch, das Sie wie immer auch jederzeit nachhören können, nochmal auf deutschlandfunk.de/sport oder in der DLF-Audiothek. Mein Name ist Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören.